Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Die Krise, die ist seit einigen Jahren zur Dauererzählung geworden. Pandemie, Krieg, Klimakatastrophe, wirtschaftlicher Niedergang und Großmachtsfantasien. Auch wenn der Alltag sich für viele nicht durchgreifend verändert haben mag, er wird überschattet von den Krisen. Die Rolle der Medien dabei untersucht der Kölner Kongress in diesem Jahr. Bergab, erzählen gegen die Krise, heißt er. Gleich ein Gespräch dazu. Außerdem zum Tod des Regisseurs und Intendanten Wolfgang Engel, einem der ganz Großen des Theaters in der DDR und in der Bundesrepublik. Und eine neue Choreografie von Emanuel Gatt in Berlin. Heute ist der Internationale Frauentag. Das ist der 8. März seit 1921 und offiziell durch die Vereinten Nationen erklärt seit 1975. Seitdem ist er ein Symbol für die Forderung nach Gleichberechtigung, die ja kaum als erfüllt angesehen werden kann, auch wenn es Fortschritte gibt. Der Spiegel berichtet in seiner heutigen Ausgabe über Druck auf und Ausbeutung von Frauen mit Kindern in der Maskenbildnerei des Berliner Ensembles, also an einer Bühne, die sich als progressiv versteht. Die Thementage zu Patriarchat und Macht veranstaltet und Stücke ins Programm hebt, die eine feministische Revolution propagieren. Ich habe mit Margarita Zomu gesprochen, Herausgeberin des feministischen Missy-Magazins und Kuratorin am Berliner Hebbel Theater am Ufer. Und ich habe sie gefragt, wie sie den Stand der Gleichberechtigung im Kulturbetrieb sieht.
Der Kulturbetrieb ist eine Branche, in der prekäre Arbeitsverhältnisse die Regel sind. Das heißt, vor allem für alleinerziehende Mütter, wie Sie es gerade gesagt haben, in dem Berliner Ensemble, ist das kaum zu bewältigen. Das Problem ist, wir sind bei den Kulturbetrieben nach wie vor hierarchisch strukturiert. Und das bedeutet auch, dass Machtmissbrauch da mitkommt. Ja? Und oft ist es nach wie vor so, dass Männer eben an den Positionen sind, die Direktoren sind oder Intendanzen und Assistenzen oder Dramaturgiepositionen von Frauen eben belegt werden. Deswegen haben wir ja eine große MeToo-Bewegung in der Kultur gehabt und auch ja viele Skandale zum Machtmissbrauch, was aber auch aus meiner Sicht zeigt, dass wir in der Kulturlandschaft besonders sensibel sind für Diskriminierungsfragen und uns auch wehren. Also man muss sagen, dass in den letzten Jahrzehnten es durchaus eine Offensive gab in der Kultur für Diversität, für Inklusion, für Antidiskriminierung. Und es sah schon auch kurzzeitig so aus, als würden Flinters, aber auch Menschen aus der Migrationsgesellschaft endlich in die Strukturen angekommen sein, um dann den Kulturbetrieb zu verändern. Das sah ganz gut aus. Das ist jetzt neu gefährdet. Man sieht das sehr gut an der Berliner Politik, wo eben ein unvorhergesehener Kürzungstsunami genau diese Errungenschaften wieder zurückschraubt. Also genau diese Projekte der kulturellen Bildung, der Diversität, der Antidiskriminierung, der Projekte um Kinder und Jugendliche sind nun die, die von einem Tag auf den anderen abgewickelt werden sollen. So ein bisschen frei nach der AfD, muss man sagen, die 2023 schon gefordert hat, dass alle Projekte eingestampft werden, die sich mit Gender, Diversity und Klima beschäftigen. Und das heißt heute, dass die Prekarität im Kulturbetrieb weiter vertieft wird und auch, dass wir das Bild Berlins von einer weltoffenen Kulturhauptstadt und auch von einer Hochburg, muss man sagen, der internationalen queerfeministischen Szene verlieren werden.
Berlin steht da nicht alleine da. Wenn man auf die Gesamtlage guckt, gibt es überall Bestrebungen, die sogenannte Wokeness zurückzubauen. Donald Trump ist da vielleicht jetzt der prominenteste oder wenigstens lauteste Vertreter. Wenn wir den Blick jetzt mal weiten auf die Gesamtsituation, wie stellt sich Ihnen die Situation da am 8. März 2025, dem offiziell 50. Weltfrauentag?
Es sieht ein bisschen düster aus. Sie haben es selber gesagt. Weltweit stehen wir, ich würde sagen, vor einer Repatriarchalisierung der Verhältnisse. Es erstarken massiv antifeministische Haltungen und auch ein neuer Chauvinismus. Trump hat innerhalb von einigen Wochen alle Diskriminierungs- und Diversitätsprogramme abgeschafft, hat den Zugang zur Abtreibung entfinanziert und aber auch die Rechte von Transmenschen systematisch beschnitten. Und da wird jede Förderung von Gender-Ideologie gekappt. Und leider müssen wir uns, denke ich, in Deutschland auf eine Light-Version davon vorbereiten. Also wir werden einen Kanzler haben, der 97 gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Im Programm der CDU kommt das Wort Gleichstellung nicht mal vor. Die Abtreibung wird nach wie vor illegal bleiben. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns vorbereiten auf eine konservative Wende in der Genderpolitik, auch hier in Deutschland.
Der Weltfrauentag hat einen ganz offiziellen Titel natürlich und der heißt bei den Vereinten Nationen Tag für die Rechte der Frau und für den Weltfrieden. Wir hatten den Ansatz der feministischen Außenpolitik in der Ampelkoalition, aktuell eine Zeitenwende mit dramatischer Aufrüstung als Reaktion auf Wladimir Putin und auch auf Donald Trump. Ist da ein neues Kapitel, ein antifeministisches Kapitel aufgeschlagen?
Also leider muss man sagen, ist die feministische Außenpolitik einer patriarchalen Realpolitik, würde ich sagen, gewichen. Und ja, feministische Außenpolitik wäre Frieden und Sicherheit zu sorgen, dafür zu sorgen. Und das ist nun mal die Abwesenheit von Krieg und nicht seine Vorbereitung. Krieg ist ein sehr männliches Unterfangen. Wir haben noch vor ein paar Jahren empört Höcke zitiert, der damals die Vokabeln wehrhaft, mannhaft und kriegstüchtig in die Debatte gebracht hat und haben damals gesagt, oh, das ist ein Beispiel für neofaschistische, soldatische Männlichkeit. Und jetzt sehen wir, dass das normal geworden ist. Also ich hätte mir schon gewünscht, von Annalena Baerbock ein paar Strategien ziviler Konfliktbearbeitung zu sehen in den letzten Jahren in der Ukraine, in Gaza, in Libanon, bei den Frauen im Iran für die kurdische Frauenbewegung. Und stattdessen aber hören wir als alleiniges Rezept immer wieder nur Waffenlieferungen.
Vorgestern war der Equal Pay Day. Sie moderieren heute eine Veranstaltung zum Thema. Der Gender Pay Gap, das konnte man vorgestern wieder hören, der ist nicht unbedingt kleiner geworden. Es gibt vielleicht sogar eine Verschlechterung. Warum funktioniert das nicht, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen?
Ja, man denkt immer, der Pay Gap würde daran liegen, dass irgendein böser Mann sich überlegt, oh, die werden jetzt weniger verdienen. Der Pay Gap natürlich ist strukturell und es hat mit geschlechtlicher Arbeitsteilung zu tun. Also Frauen arbeiten mehr in Teilzeit und sie arbeiten auch in schlechter bezahlten Berufen, weil sie in sogenannten Frauenberufen arbeiten. Und das sind die Sektoren Kinderbetreuung und Bildung und Pflege und Gesundheit. Das heißt, eigentlich, um den Pay Gap zu schließen, müsste man genau diese Sektoren stärken. Man braucht eine soziale Infrastruktur. Übrigens, man braucht eben die Aufhebung der Schuldenbremse für diese soziale Infrastruktur, um diese Sektoren zu stärken, damit eben Frauen nicht zu Hause bleiben müssen, um die Arbeit für Kinder, für Pflege und so weiter im privaten Haushalt unentgeltlich machen zu müssen und eben einer Arbeit nachgehen zu können. Und man muss auch diese Sektoren gleichberechtigt entlohnen mit anderen Sektoren. Das sind nach wie vor eben entwertete Sektoren. Dabei sind das ganz wichtige Sektoren, denn die stellen eben die Daseinsvorsorge für die ganze Gesellschaft. Insofern, Frauenarbeit ist eine sehr wichtige Arbeit. Und wir fordern, feministische Forderung ist, genau diese soziale Infrastruktur zu stärken.
Die Strukturen, die es braucht für eine Gleichberechtigung, die sind in Gefahr, beschreiben Sie die Situation. Aber grundsätzlich hat sich doch viel in den Köpfen auch bereits verändert. Wie zuversichtlich blicken Sie in die Zukunft?
Ich bin zuversichtlich über die Haltung vor allem der jungen Generation. Ich glaube, dass die intersektionale Gleichberechtigung von Frauen und Queers sich da mittlerweile verbreitet hat. Das ist zur Normalität geworden. Wir sehen weltweite Bewegungen, Neonamenos in Lateinamerika, wir haben Jinji Hanasadeh in Iran, Frauenstreiks in Südeuropa. Also ich glaube, mit der neuen Generation wird sich das Rad des Feminismus nicht einfach so zurückdrehen lassen. Und nicht zuletzt an so einem Tag wie heute, wo wir wirklich Frauen weltweit auf der Straße sind, sehen wir, dass Queerfeminismus gekommen ist, um zu bleiben, würde ich sagen. Wir werden dafür kämpfen müssen, aber so einfach wird der Backlash, glaube ich, nicht gelingen.
Die Kulturwissenschaftlerin und Herausgeberin des Missy-Magazins Margarita Zomu am 8. März, dem Internationalen Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Ausgerufen von den Vereinten Nationen vor 50 Jahren. Die Krise der Gleichberechtigung, die ist nur eine von vielen derzeit, aber sie ist verwoben, wir haben es gerade gehört, auch mit den anderen aktuellen Krisen. Wie wir die Krisen bewältigen können und was die Medien dazu beitragen können, darüber denken seit gestern Fachleute beim Kölner Kongress nach, unter anderem der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.
Wir werden keine einzige Gegenwartskrise, kein einziges Gegenwartsproblem von Bedeutung lösen, ohne das gelingende Miteinanderreden. Wichtiger wird das Miteinanderreden, weil sich nur so Konflikte auf eine zivile Art und Weise lösen lassen. schwieriger wird das miteinander reden, weil unter vernetzten Bedingungen gleichsam im Weltinnenraum der Kommunikation permanent große und kleine Ideologien, Perspektiven und Standpunkte aller Art ohne Distanzpuffer aufeinanderprallen. Effektiver muss das miteinander reden werden, weil doch das ist in diesen Tagen für jeden von uns erlebbar, weil der Krisendruck steigt.
Bernhard Pörksen gestern Abend bei der Eröffnung des Kölner Kongresses hier bei uns im Deutschlandfunk in Köln. Thorsten Janschek ist einer der Moderatoren der beiden Kongresstage und jetzt zu mir ins Studio gekommen. Wie eigentlich, Thorsten Janschek, zuversichtlich gestimmt, was die Krisenbewältigungsfähigkeiten der Gesellschaft angeht? Oder brachten die Diskussionen auch Zweifel daran auf?
Beides, würde ich sagen. Auf der einen Seite zuversichtlich gestimmt, weil natürlich hinter jeder Analyse der Wirklichkeit auch eine Möglichkeit der Veränderung der Wirklichkeit steckt. Also vielleicht am deutlichsten ist es bei Klaus Leggewie geworden, der gesagt hat, naja, wir sind jetzt in Erosionsprozessen der Demokratie und des demokratischen Rechtsstaats. Wir sehen Aushöhlungsprozesse, siehe Kettensäge versus Skalpell jetzt in den USA, die Diskussionen zwischen Elon Musk und Donald Trump. Aber wir sehen, dass da was irgendwas passiert mit diesen Demokratien. Und ich glaube, dass das den Kölner Kongress prägt, dass die Zeit der Idealismen vorbei ist. Man muss sich der Wirklichkeit stellen, um sie dann tatsächlich zu verändern. Klaus Leggewie hat gesagt, Plutokratien sind machbar, Herr Nachbar, sozusagen. Da geht es wirklich darum, dass wir jetzt sehen, dass die Superreichen sich die Macht untereinander aufteilen können, ja, aber wir auch etwas dagegen setzen müssen. Und das war sozusagen dann das Positive, das kommt dann immer so am Schluss von so einem Vortrag, da man dann sagt, ja, im Endeffekt müssen wir jetzt mal ganz ernst und ganz ideologiefrei über Umverteilung nachdenken, jenseits der üblichen Pfade. Ja, wir müssen an die Umverteilung rammen, weil Demokratie und demokratischer Rechtsstaat ein gewisses Maß, nicht absolute Gleichheit, aber ein gewisses Maß von sozialer Gleichheit voraussetzt.
Ja, wenn die soziale Ordnung in Gefahr ist, dann ist die Frage, wie man miteinander weiterleben soll. Dabei geht es ja, und das ist ja auch das Thema des Kölner Kongresses, um die Narrative, um die Erzählung, die ja einen großen Einfluss auch haben auf unser tatsächliches Leben. Und die Frage jetzt beim Kölner Kongress ist ja die, ob diese Erzählung vom Niedergang dann unbedingt eine dystopische sein muss oder ob es möglicherweise neben der Apokalypse noch andere Szenarien gibt, wenn man die Perspektive mal wechselt. Was hat sich denn da gestern und heute angeboten an positiveren Szenarien?
Es geht gar nicht um die positiveren Szenarien, sondern Apokalypse und Dystopie sind sozusagen die tiefschwarzen Löcher, in die man fallen kann, wenn man den öffentlichen Diskurs auf eine gewisse Weise beschreibt. Also sozusagen, man könnte ja auch sagen, wie Frau Korostalski, die Meinungsfreiheit findet hier immer eingeschränkter statt. Sie sagt nicht, sie findet gar nicht statt. Sie ist eben gerade nicht auf diesem Apokalypse- oder Dystopiedampfer, sondern sie sagt, das Strafrecht hat sich verändert, wir haben weniger Möglichkeiten, die freie Meinungsäußerung in bestimmter Weise zu tun. Also selbst Bagatellen wie Vollidiot werden mittlerweile, als wenn ein Politiker oder ein Amtsträger sie erfährt, justiziabel. Und da sagt sie, ja, aber das, wir müssen uns da wieder resilienter machen und zu einer größeren Freiheit zurückkehren. Das heißt also, es geht gar nicht um dieses absolut Schlechte oder absolut Gute oder Utopische. Keine Utopie wird uns hier raushelfen, sondern ein riesiger Sinn für eine realistischen Beschreibung der Wirklichkeit. Und darum waren alle eigentlich bemüht.
Also die Situation annehmen, so wie sie ist, und dann versuchen, damit sinnvoll umzugehen. Es ging auch um die Kultur bei den Vorträgen. Kürzungen im Kulturbereich, darüber sprechen wir gerade ziemlich viel. Zu Gast war hier im Deutschlandfunk Eva Kraus, die Intendantin der Bundeskunsthalle. Sie hat darüber gesprochen, wie es mit der Kultur weitergeht. Ihr Haus ist bundesfinanziert. Wie schaut denn sie in die Zukunft?
Ja, sie schaut erstmal auf die Wahlprogramme der im Moment koalierenden oder sich koalitionsanbahnenden Parteien und sagt, das wird kein leichtes, also in der Kultur kein leichtes Ding, weil die CDU sowas wie eine Leitkultur im Schilde führt und die SPD Kultur für alle im Wahlprogramm stehen hat. Mal sehen, wie die sich austarieren, aber ansonsten hat sie natürlich ein starkes Plädoyer für die Kultur gehalten und auch gesagt, dass man mit den Kürzungen, also Kultur ist 1,7% des Bundeshaushalts, wenn man da kürzt, kann man viel kaputt machen, aber nicht viel gewinnen.
Thorsten Janschek über den Kölner Kongress 2025. Bergab heißt er, mit Fragezeichen, erzählen in schwierigen Zeiten. Mehr dazu auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Musik des Skandal-Rappers Kanye West und von Ludwig van Beethoven hat sich der israelische Choreograf Emanuel Gad für seinen aktuellen Theaterabend ausgesucht. Im vergangenen Sommer in Marseille uraufgeführt, war er jetzt zu Gast in Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Gad ist bekannt dafür, den Tanz geradezu pur auf die Bühne zu bringen, ohne irgendeine Botschaft oder nachvollziehbare Erzählung. Stattdessen oft improvisierte und durchaus rätselhafte Szenen, die der Interpretation viel Raum geben. Wiebke Hüster hat für uns diese Freedom Sonata, so heißt der Abend, gesehen und berichtet, welche Freiheiten sich hinter dem Titel verbergen.
Der 1969 geborene Choreograf Emanuel Gad sieht seine Werke nicht als streng voneinander getrennte, sondern sagt, er stelle sich immer dieselben tänzerischen Fragen im Studio, auf die er nur jeweils neue Antworten finde. So klingt der programmatische Titel des neuen Stücks, Freedom Sonata, Freiheitssonate, sehr passend und geradezu wie eine Reflexion seiner Arbeitsprozesse. Er lege bestimmte Regeln fest, innerhalb derer die Tänzer individuelle und gemeinschaftliche Entscheidungen im Moment auf der Bühne treffen können. 30-40% des Stücks, so schätzt Emanuel Gad, variieren im Ablauf von Aufführung zu Aufführung. Der Begriff Sonata im Titel verweist auf künstlerische Struktur. Die Freiheit besteht darin, die Regeln auszulegen, Regelverstöße zu akzeptieren und die Ergebnisse in Regeländerungen münden zu lassen. Die Freiheit bezieht sich außerdem auf eine von Gad proklamierte Unabhängigkeit seiner choreografischen Festlegungen von der jeweils gewählten Musik. Man hört an diesem Abend diese Freiheit, denn rhythmisch ist Gads Umgang mit Beethovens sehr tänzerischer Arietta nicht selten eine Überschreibung. Wenn Beethoven das Tempo anzieht, kapituliert Gads athletische, sehr an Tanzstilen der Popmusikwelt, an Sexiness orientierte Bewegungssprache schnell. Dann entstehen Lücken, Pausen und etwas verlegen wirkende Slow-Motion-Passagen. Gads abstrakte, theoretische Erläuterungen klingen vielfältiger, als das Ergebnis aussieht. Die starke Betonung des Freiheitsgedankens und der Individualität behaupten eine geradezu politische Ethik im Verhältnis von Choreograf und Tänzern. Das schreibt sozusagen einen Fortschrittsgedanken weiter, der impliziert, dass in konservativeren Werken und konventionelleren Arbeitsweisen die Tänzer ihrer Individualität beraubt oder diese unterdrückt würden. Das passt natürlich gut in ein Konzept von zeitgenössischem Tanz, das ständig Grenzüberschreitungen behauptet und in ihnen die Selbstlegitimierung sieht. Die Tanzsprache ist populär und ihr Vokabular recht begrenzt. Nicht nur Beethovens Opus 111, auch Kanye Wests legendärem Konzeptalbum The Life of Pablo wird dieser einfache, gelegentlich spektakulär und freizügig daherkommende Tanz letztlich nicht gerecht. What if Mary was in the club, but she met Joseph around hella thugs, cover Nori and lamb's wool, we surrounded by the fucking wolves. What if Mary was in the club, but she met Joseph with no love, cover saint and lamb's wool, we surrounded by the fucking wolves. Der Tanz ist zu wenig variationsreich, um dauerhaft zu faszinieren. Die rockkonzertgleiche dramatische Beleuchtung, die auf- und abfahrenden Prospekte, der viele Bühnennebel, die selbst von den Tänzern ausgerollten und verklebten Tanzteppichbahnen sind als Verweise auf das Theater als Bedeutungsmaschinerie auch ein bisschen antiquiert, ja fast abgestanden. Der größte Nachteil der Methode Emanuel Gad besteht aber vielleicht nicht im Pathos und den Tanztheaterstereotypen dazwischen, sondern darin, dass die Tänzer einander ständig anschauen und beobachten müssen und in dem Reagieren innerhalb dieses geschlossenen Zirkels geradezu gefangen sind. Wir als Publikum dürfen ihren internen Abläufen zuschauen. Mehr nicht. Und das ist zu wenig, da diese seltsam geheimnislos und unzusammenhängend sind.
Wiebke Hüster über Emanuel Gads Choreografie Freedom Sonata, die Deutschlandpremiere in Berlin hatte. Gestern ist Wolfgang Engel gestorben, im Alter von 81 Jahren, einer der Theatermänner der DDR, erfolgreich aber auch in der Bundesrepublik und im wiedervereinigten Deutschland. Von 1995 bis 2008 war er Intendant des Schauspiels in Leipzig und seine Inszenierungen an Bühnen in ganz Deutschland wurden von der Kritik wie vom Publikum gleichermaßen geschätzt. Unser Theaterkritiker Peter Klaus hat die Arbeit von Wolfgang Engel beobachtet. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was denn das eigentlich für ein Regisseur war. Schon in der DDR erfolgreich, aber kein Star des Regimes. Was war er denn?
Er war einer der Stillen, der Feinen, der Nachdenklichen, einer von denen, die hintergründig gearbeitet haben und die sehr deutlich gemacht haben, nee, ich lasse mich vom System nicht kaufen, weder mit Preisen noch mit der Tatsache, dass er dann schon in den 1980er Jahren beispielsweise nach Saarbrücken reisen durfte und dort arbeiten konnte. Und vor allem war er einer, der auf das Publikum geschaut hat, dem er immer einen kritischen Blick auf die Gegenwart angeboten hat, egal was er etwa als Klassiker inszeniert hat. Und genau das hat das Publikum geliebt. Er war, um es auf ein Wort zu bringen, in seiner Arbeit subversiv.
Ja, das war sein Credo, dass man die Klassiker ins Heute holen muss. Er meinte selbst, er könne ja nur aus der Gegenwart auf die Theaterstücke der Vergangenheit schauen. Wie ist ihm das denn gelungen, da jeweils eine zeitgemäße Inszenierung auf die Bühne zu bringen?
Indem er jeweils inszeniert hat. Er hat sich kein Markenzeichen, kein zumindest augenfälliges angeschafft. Er hat jeweils dem Stück gedient, hat immer versucht, egal wie alt oder neu die Vorlage nun war, für die Zeitgenossen zu inszenieren und sich das Besondere, gerade auch heute als Regisseur, nie in den Vordergrund gedrängt. Mätzchen waren ihm total fremd und sehr wichtig. Seine besondere Liebe galt den Schauspielerinnen und Schauspielern. Er hat sehr gern junge Talente gefördert. Am bekanntesten heute sicherlich Ulrich Matthes von Wolfgang Engel 1988. Da war Ulrich Matthes noch kein Star in München als Orlando in Wie es euch gefällt. Er hat auf Intelligenz gesetzt, auf das Entwickeln von Gefühlen, auf Menschlichkeit. Und er hat dabei nie seine Bodenständigkeit verloren. Ich spekuliere jetzt ein bisschen, wenn ich sage, dass ich denke, dass es damit zu tun hatte, dass er ja zunächst als Bühnenarbeiter in seiner Heimatstadt Schwerin angefangen hat. Er wurde erst später Schauspieler und Regisseur. Und er ist ein Arbeiter geblieben, ein Arbeiter für die Kunst. Hatte damit große Erfolge, beispielsweise Dantons Tod von Büchner mit der DDR-Erstaufführung von Warten auf Godot von Beckett, beides in den 1980er Jahren in Dresden. Sehr hintergründige Inszenierungen, sehr vieldeutig, ausdrucksstark zwischen den Bildern und Texten. Das war in der DDR wesentlich. Das Publikum hinter der Mauer war darauf trainiert, das Nicht-Gezeigte und Nicht-Gesagte zu sehen und zu hören. Das konnte er großartig.
Ja, ist ja vielleicht auch was, was man unter diesen Bedingungen besonders gut lernen kann und dann auch für jedes Publikum zur Verfügung stellen. Sie haben gesagt, Sie müssen ein bisschen spekulieren, aber Sie kannten ihn ja auch persönlich. Sie haben ihn erlebt als Menschen. Wie hat er übers Theater und über die Zusammenarbeit da nachgedacht?
Er war wunderbar uneitel und immer ja geradezu rastlos auf der Suche nach Erkenntnissen. Er wollte wissen, wie das Gegenüber die Welt sieht. Natürlich hat er um seinen Wert gewusst. Er hat sich nicht unter den Scheffel gestellt, aber er war überhaupt nicht kokett. Er hat sich nicht ausgestellt. Er hat immer den Eindruck vermittelt, dass ihm das Gegenüber wichtiger ist als er selbst, sei es im persönlichen Gespräch, sei es in der Kommunikation mit dem Publikum. Er war ein wirklich kluger Mann, für den, sage ich, die Herzens Bildung das Entscheidende war. Und genau das hat so viele seiner Inszenierungen zu dann ganz besonderen Inszenierungen gemacht.
Ja, eben auch noch im wiedervereinigten Deutschland. Was für eine Position hatte er da? Was waren die Inszenierungen, die seine Bedeutung ausgemacht haben?
Also beispielsweise Goethes Faust 1 und 2 1990 zunächst in Dresden und dann knapp zehn Jahre später, 9 Jahre um genau zu sein, 1999 nochmal in Leipzig, weil er gesagt hat, ich muss das jetzt nochmal auf die heutigen Verhältnisse umdeuten, hat es überarbeitet, um den rasanten Wandel in der deutschen Gesellschaft reflektieren zu können. Er wollte ja immer, das war ihm extrem wichtig, über das Theater an sich hinauswirken und da gab es in Wien beispielsweise also 1994 eine großartige Inszenierung von Shakespeares Titus Andronicus oder 2010, das war, wenn ich mich recht erinnere, seine letzte Regiearbeit, die erste Bühnenfassung von Uwe Tellkamps damals sehr hoch gehandeltem Roman, dem Dresden-Roman, dem DDR-Roman, Der Turm. Er ist am Puls der Zeit geblieben. Und das war für ihn das Entscheidende. Und das hat das Publikum immer gespürt. Und eben auch, dass er nicht für sich, dass er nicht für eine Kritikerin, einen Kritiker gearbeitet hat, sondern für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, und es hat ihn offensichtlich auch interessiert, was da an Generationen nachkommt, in Schauspiel genau wie in Regie. Er hat junge Regietalente gefördert. Armin Petras, vielleicht der prominenteste Name heute, der auch profitiert hat von der Förderung durch Wolfgang Engel.
Das ist richtig. Der war ja von 95 bis 2008 Intendant in Leipzig und da hat er viele junge Leute ermutigt. Und das hat er schon davor gemacht und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das hat sehr viel Mut erfordert, Ende der 80er Jahre in der sogenannten Vorwendezeit. Da hat er Künstlerinnen und Künstler und eben auch das Publikum ermutigt, sich laut gegen das Staatssystem zu positionieren. Keiner ahnte da auch nur, dass die Mauer fallen könnte. Und er hat das nicht nur hinter den Kulissen gemacht, sondern ganz vorn mit. Wolfgang Engel war eben auch, so still er oft aufgetreten ist, ein sehr mutiger Mann.
Peter Klaus über den Regisseur und Intendanten Wolfgang Engel, der gestern im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldung hat Nicole Strecker.
Ja, die Süddeutsche Zeitung druckt heute ein langes Interview mit dem Historiker Herfried Münkler. Das dreht sich zwar vor allem um die politische Weltlage, aber mit Blick auf die Notwendigkeit eines geeinten Europas kritisiert Münkler darin auch die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich und Italien durch Baerbocks Außenministerium. Das sei, Zitat, töricht gewesen und ein Akt politischer und kultureller Ahnungslosigkeit. Denn gerade die deutsch-französischen Beziehungen seien der Schlüssel zu einer Stärkung der Europäischen Union. Frankreich nicht länger düpieren. Das ist jetzt der Auftrag für die nächste Regierung, so Herfried Münkler. Stand up for science steht auf für die Wissenschaft. Unter diesem Motto haben gestern tausende Wissenschaftler in Washington und New York gegen die Regierungspolitik von Donald Trump demonstriert. Die Proteste richteten sich gegen Kürzungen in den Forschungsetats und Stellenstreichungen. Außerdem wehrt man sich dagegen, dass hochrangige Politiker wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln. USA-Korrespondentin Doris Simon hat mit Protestierenden gesprochen. Ein Neurowissenschaftler etwa zeigte sich bestürzt.
I've had a long career, but I'm really worried about the new scientists that are coming up.
Vor allem die neuen Wissenschaftler, die mit neuen Ideen kommen, die Hoffnung für die Zukunft sind, dass man ihnen die Mittel streicht und vielleicht sogar einige der Institute zur Forschung ganz abschafft. Das sei das Traumatischste, was er jemals erlebt habe in seiner Karriere.
Neben den Wissenschaftlern protestierten auch einige demokratische Senatoren gegen die wissenschafts- und kulturfeindliche Ausrichtung der Trump-Regierung. Der Architekt Riccardo Scofidio ist tot. Bekannt wurde er als Gestalter der High Line in New York, einer rund 2 Kilometer langen Bahntrasse, die Scofidio in einen Wanderweg verwandelt hat, mit Bäumen, Wildblumen und Liegeflächen in 7,5 Metern Höhe über dem Autoverkehr Manhattans. Ein Projekt, das den Stadtteil attraktiver machte, damit aber auch zu seiner Gentrifizierung beitrug. Scofidio baute weltweit und zählte zu den Pionieren einer sozial- und ökologisch nachhaltigen Architektur. Kritiker verglichen seine Gebäude mit Körpern, strukturiert durch Skelett, Adern, Organe und beschützt durch eine Glashaut. Jetzt ist Riccardo Scofidio mit 89 Jahren gestorben. Das Rätsel um den Tod von Schauspieler Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa scheint gelöst. Demnach starb Arakawa an einer Virusinfektion, was der 95-jährige Hackman vermutlich aufgrund seiner fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung nicht meldete. Hackman starb eine Woche später an Herzversagen. Und jetzt zum berühmtesten Nuschler des Rock.
Hier droht Ohnmacht, was aus Entzücken, ja, echt umwerfend, ne? Also geil gemacht, sehr, sehr schön gehängt, das ganze Udo-Versum, sagen wir mal so, ne, ja.
Unverkennbar Udo Lindenberg, der hier vom Udo-Versum schwärmt. Konkret seiner eigenen Ausstellung, mit der heute ein neues Kunstmuseum in Tübingen eröffnet wurde. Rund 200 Lindenberg-Bilder, darunter etwa ein gemalter Sexualakt mit dem Titel Vollbeschäftigung. Und seine Likörelle, also Aquarelle, die der passionierte Eierlikörtrinker mit ja eben dieser Substanz gemalt hat, was manche gar zur neuen Stilrichtung der Malerei adeln, den Lindiismus. Titel der Ausstellung: Panik in Tübingen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Dankeschön. Der Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD, die Kämpfe in Syrien und Proteste gegen Donald Trump in den USA. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.